lieber Herr Noll, lieber Herr Goll, für alle, damit ich nicht irgendjemand vergesse. Der schwäbische Mundartdichter Friedrich E. Vogt hat Altministerpräsident Reinhold Meyer das folgende Gedicht gewidmet. Ich sag meine Sach. Ich bin ein Schwab, ich mein mir merkt's, ich bin entsprechend baut. Ich sag meine Sach, so wie es denk, sag's elle und sag's laut. Das Hinterrumgeseisel fällt bei mir entschieden flach. Ich bin nicht Helimo auf der Welt, nein, nein, ich sag meine Sach. Und weht mir in der Politik zu schwarzter von bunter Wind, na regt wie immer Tiger sich mein Schwaber Temperament, na schlag ich wie mein Landsmann Götz ganz donnerschlecht in Krach. Ob's denen passt oder auch nicht, ich sag meine Sach. Wie derb und doch feinfühlig, die Nuancen, facettenreich, wie ausdrucksstark, sprachgewaltig, kurz, wie absolut konkurrenzlos ist doch unser schwäbischer Dialekt. Treffen die Beschreibung Reinhold Meyers als knorriger, unbequemer Bremstäler, dem Baden-Württemberg und die FDP viel und ich, die mir eben Reinhold Meyer Medaille zu verdanken haben. Ich sage auch meine Sache. Mit Ehrungen tue ich mir etwas schwer. Das ist ja deutlich geworden. Habe mich schließlich überzeugen lassen und freue mich jetzt doch sehr darüber. Dank an alle, die der Meinung waren, dass man mich bedenken sollte. Dank an diejenigen, die ich gesungen habe, lieber Herr Neul, lieber Herr Goll. Ich habe ja ganz stark in meiner Vergangenheit da geforscht. Habe ich das verdient, eigentlich für liberale Gesinnung geehrt zu werden? Ich stelle die Frage, weil ich doch eher wie Reinhold Meyer Administrator war. Ich war eher ein Administrator, weniger ein Mann der Partei, der übrigens ebenfalls wie Reinhold Meyer ohne zuvor Parlamentarier oder gar Mitglied des Bundestages der Partei gewesen zu sein, ein Ministeramt übertragen bekam. Klaus Matz schreibt in seiner Meyer-Biografie, dass dieser im Kabinett Bolz, Bolz war Bundesbruder von mir, im Zusammenhang 20. Juli im Gericht als früher Staatspräsident hier, dass er im Kabinett Bolz gelernt hatte, dass Einfluss und Macht nur im Regierungsamt zu erlangen sei. Und dass Reinhold Meyer mindestens zunächst versucht hat, Parteiengezänk und innerparteilichen Querelen aus dem Weg zu gehen. Ganz offen zu sein, klingt für mich auch ziemlich vertraut. Bleibt also die Frage, ob liberale Gesinnung sich auch oder sogar vielleicht hauptsächlich im gesellschaftspolitischen Engagement öffentlicher Ämter überhaupt erweisen kann. Die mich Ehrenden haben das offensichtlich so gesehen. Dafür bedanke ich mich. Meine Damen und Herren, ich habe mich in den letzten Tagen eingehend mit Reinhold Meyers Leben, Berufsweg und Schicksal befasst. Je mehr ich mich da reingekniet habe, umso größer wurde das Interesse und vor allem auch, will ich deutlich und klar sagen, der Respekt. Ohne falsches Pathos, ein bemerkenswerter Mann, ein bemerkenswertes Leben. Vor 1945, beeindruckend in der ganz schwierigen Zeit für ihn und besonders seine Familie, die nach England flüchten musste, liebe Frau Meyer, freue mich ungeheuer, dass Sie heute bei sind, wie ich höre, zum ersten Mal bei der Reinhold Meyer Medaillenverleihung. Das ehrt mich ganz besonders und Sie sehen in Ihrem Vater so unwahrscheinlich gleich, dass Sie eigentlich die früheren Male schon hätten dabei sein müssen, mindestens aus dem Grund. Danke. Beeindruckend auch Reinhold Meyers Leben nach 1945, wo er in Deutschland schwierigster Zeit mutig und kräftig, im wahrsten Sinne des Wortes tatkräftig, mithalf Baden-Württemberg, Deutschland aus dem Dreck zu ziehen. In der Neuauflage des Buches Ende und Wende, liebe Frau Meyer, Sie haben mir das vorher verehrt, es scheint vergriffen zu sein, nicht mal bei Bosiandre in Tübingen habe ich es gekriegt, ich habe es antiquarisch zu kriegen versucht, ich kann es nicht anders sagen, als es war, Aber Herr Bergmann von der FDP-Fraktion hat mir das ausgeliehen aus der Staatsbibliothek. Ich habe es dann inzwischen zurückgeschickt. Jetzt habe ich eins. Vielen Dank. Sie haben ja ein Buch. In diesem Buch gewährt Reinhold Maier Einblick in sein Innenleben in dieser geschilderten Zeit und geht ausführlich auf die außergewöhnlichen Anfänge in den ersten Nachkriegsmonaten zurück. Wenn man das und Reinhold Mayers Reden aus dieser Zeit liest, spürt man förmlich die Kraft, den Mut, den Willen, es zu schaffen, Deutschland wieder aufzubauen. Da ist kein Resignieren, kein pausenloses Diskutieren, kein Hinterfragen, kein dauerndes Resonieren, da ist kein Defetismus und da ist auch nicht eine dauernde Rumnörgelei. Sein Credo war ganz einfach, es muss gelingen und es wird gelingen. Und, meine Damen und Herren, das führt dann irgendwo doch zwangsläufig zu der Frage, warum das heute so ein bisschen, ich würde sogar sagen, in vieler Beziehung ganz anders ist. Warum sind wir eigentlich so kleingläubig geworden in mancher Beziehung, so leicht missmutig, so mutlos, so kraftlos? Alles wird in Frage gestellt, es wird zu viel runtergemacht. Warum liegt so eine Art Weltlethargie über unserem Land, das doch dringend einen Aufbruch braucht? Gelingt der Großen Koalition dieser dringend notwendige mentale Turnaround? Mehr Freiheit wagen, hat die neue Bundeskanzlerin Merkel ihre Regierungserklärung überschrieben. Aber, meine Damen und Herren, mehr Freiheit wagen heißt doch, dass zunächst mal die Voraussetzungen dafür geschaffen und da sein müssen, damit man mehr Freiheit wagen kann. Übrigens stelle ich die Frage, welche Freiheit ist gemeint? Ist es hoffentlich bei der CDU, CSU die Freiheit vom Staat oder könnte es nicht beim anderen Koalitionspartner die Freiheit durch den Staat sein? Eine Frage, die, glaube ich, für Liberale von ganz besonderer Bedeutung ist. Interessant. Die Voraussetzungen, damit Freiheit überhaupt gewagt werden kann, neben der wirklichen Befreiung des Arbeitsmarktes, steuerlicher Entlastung, Abbau der Staatsschulden, bedürfte es eines radikalen Umbaus der Sozialpolitik in Richtung Selbstverantwortung, kapitalgedeckter Finanzierung unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung, die nicht gut aussieht in Deutschland, damit wir von unserem ächzenden Gesundheits-, Renten-, Sozialsystem wirklich wegkommen. Mindestens genauso notwendig aber wäre doch ein wirklicher mentaler Paradigmenwechsel. Sieht das, was jetzt vereinbart wurde, und ich will es wahrhaftig nicht schlecht machen, sondern ich wünsche dieser Regierung in unser aller Interesse von Herzen alles Gute, aber sieht das jetzt Vereinbarte nicht doch eher wieder nach weiterem Durchwursteln in Tippelschritten aus? Herrgott, warum ist das eigentlich so in Deutschland? Warum gelingt uns kein wirklicher Befreiungsschlag? Woher kommt diese, ich nenne es jetzt mal, kollektive Verzagtheit? Selbst wenn ich ein bisschen überziehe, kollektive Verzagtheit. Mit Reinhold Maier könnte man ausrufen, was muss denn in der Bundesrepublik, den Originaltext von ihm, noch alles passieren, bis etwas passiert? Die Frage stellen heißt, doch sich zu überlegen, ob die Ursache nicht etwas tiefer liegt. Die Neigung zur ständigen Verinnerlichung und psychologischer Selbstbeschäftigung zeichnet uns Deutsche ganz offensichtlich schon seit der Romantik aus. Dahrendorf hat sich kürzlich bei einem Vortrag mit diesem Thema befasst und auf die historische, kulturelle und geografische Bedingtheit jeder Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung hingewiesen und gesagt, es muss doch der Ehrgeiz jeder Regierung sein, zumindest den Versuch zu unternehmen, die mentalen Barrieren für Reformen zu durchbrechen, und das spezifisch deutsche Kulturerbe, das nun mal vorhanden ist, konstruktiv für eine Politik der Freiheits- und Wohlstandssicherung zu nutzen. Über dieses deutsche Kulturerbe ist in den Schweizer Monatsheften für Oktober, November nachzulesen, dass zu ihm, jedenfalls nach Meinung der Verfasser, und ich glaube nicht zu Unrecht, eine ausgeprägte Staatsgläubigkeit gehört, die auf einem hierarchischen Staatsverständnis beruht, mit einem Bild vom Staat, in dem der Bürger immer in gewissem Ausmaß untertan ist. Daraus nähert sich der Glaube, dass der Staat es richten könne, ja es richten müsse. die Überzeugung, dass er praktisch für alles, vor allem für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung, zuständig und verantwortlich sei. Dass der Staat weder nur Diener des Souverän noch subsidiärer Nothelfer ist, der nur einspringt, wenn alle anderen Stricke reißen, nein, sondern Gestalter gesamtgesellschaftlichen und des individuellen Lebens sein soll. Meine Damen und Herren, unser liberales Ordnungsbild, unser politisches Verständnis muss aber noch ein anderes sein. Kein Zweifel, auch wir wollen einen starken, aber eben einen schlanken Staat, der seine Stärke dazu nutzt, Wettbewerb auf den Güter- und Dienstleistungsmärkten durchzusetzen und das Wenige, was er tut und tun sollte, auch konsequent zu Ende führt. Ein Staat dagegen, der eine solche Fülle von Gesetzen und Verordnungen produziert, dass er die Einhaltung überhaupt nicht mehr konsequent überwachen kann und dass niemand mehr sie wirklich überblicken kann in unserer überverrechtlichten, übervernetzten Gesellschaft, ist irgendwo letztlich auf dem Weg zum willkürlichen Obrigkeitsstaat. Unser Bundestag, ich gebe zu, es ist leichter, das aus der Proszeniumsloge zu beobachten, aber die Chance habe ich ja jetzt. Unser Bundestag ist heute eine reine Gesetzesproduktionsmaschine. Eine reine Gesetzesproduktionsmaschine geworden. In manchem Sinne eine Perversion. Parlament heißt Parlare, heißt Reden, heißt Diskussion, heißt entscheidend nachdenken über Fragen unserer Zeit, wirkliche, wichtige Fragen unserer Zeit, und deren gibt es wahrhaftig viele. Ich hatte die Chance, vor 3 Tagen mit dem neuen Bundestagspräsidenten Lammert über dieses Thema zu sprechen. Wir haben uns eine halbe Stunde darüber unterhalten, und er hat gesagt, dass er versuchen will, da in das Parlament einen anderen Greif in dieser Richtung reinzubringen. Für Gerhard Schwarz, der der Hayek-Gesellschaft vorsteht, gehört zum deutschen Kulturerbe, aber eben auch die Überholung des sozialen Friedens. Natürlich ist der soziale Frieden wichtig und muss alles getan werden, um ihn einzuhalten. Aber der soziale Friede ist in Deutschland zum Totschlagargument geworden gegen jegliche Veränderung. Mit Verweis auf angeblich unüberwindbare Widerstände in der Bevölkerung leugnen vor allem die beiden großen Volksparteien die tiefe Krise des Wohlfahrtsstaates, der unter anderem aber ganz wesentlich eben doch durch die hohen Lohn- und Lohnnebenkosten nicht mehr bezahlbar ist. Ja. Nicht mehr bezahlbar ist, jedenfalls nicht so, wie es bisher der Fall ist. Die seit Bismarck betriebene staatliche Sozialpolitik ist eine Melange aus Etatismus und Kooperatismus, und hat sich tief in die deutsche Mentalität eingegraben. Dazu, das ist immer interessant, Reinhold Mayer nachzulesen, dazu zur Großen Koalition, sagte Reinhold Mayer bei einer seiner letzten 3 Königsreden wörtlich, Anführungszeichen, die beste Wirtschaftspolitik kann von hinten her erdrosselt werden, wenn man ihr über die Sozialpolitik untragbare Lasten aufbürdet. Das ist eines unserer wesentlichen Probleme. Die schwierigste mentale Barriere aber ist der deutsche Gleichheitswahn und die Gleichsetzung von Gleichheit und Gerechtigkeit. Das steht fast allem im Wege. Ein mächtigen Föderalismus mit finanzieller Eigenverantwortung unter dem Motto, wer zahlt, schafft an, in der Föderalismusreform jetzt wieder nicht angepackt, die Finanzverfassung. Steht entgegen einer Steuergesetzgebung, die Erfolg und Leistung belohnt und aufhört, Reichtum zu stigmatisieren. Eine Sozialpolitik ohne Gießkanne. Man möchte ausrufen, schwäbisch, o Herr, lass Hirn ra. Einen Spruch, ich rufe meinen liberalen Parteifreundinnen und Parteifreunden zu, das muss doch eigentlich die Stunde der Liberalen sein, auch gerade aus der Opposition raus. Wir Liberale müssen deutlich fordern, dass die Startchancen bei Gott für alle gleich sein müssen. Dann aber eben Vorfahrt für die Tüchtigeren, die Fleißigeren, die Risikobereiteren gilt. Wir müssen klar machen, dass Gleichmacherei nicht sozial ist, sondern zutiefst unsozial. Von einem Wir müssen dem entgegensetzen, dass wir in Deutschland dringend Exzellenz und Leistung brauchen, Leistung, die sich lohnt. Ebenso brauchen wir endlich ein positives Denken. Ich glaube, dass nur so das verloren gegangene Vertrauen in die Politik und die Parteien wieder zurückgewonnen werden kann. Aus der Proszeniumslos, ich sage es zum zweiten Mal, betrachtet sehe ich darin eines der größten Probleme, das wir in Deutschland haben, das verloren gegangene Vertrauen in die Politik und in die Parteien. Das drückt sich nicht nur in der relativ geringen Wahlbeteiligung aus. Jean-Claude Juncker, der luxemburgische Ministerpräsident, hat kürzlich nicht zu Unrecht die deutsche Untugend der Larmoyanz getadelt und gesagt, wir Deutsche seien schon komische Käuze. Ja, wir müssen weg von dieser dauernden Migräne, von dieser Kaderstimmung. Das ist natürlich in erster Linie Aufgabe der Eliten, aber es ist auch Aufgabe der Medien, die aufhören müssen, dauernd mehr als in anderen Ländern, ich lasse mal Großbritannien weg, aber mehr als in anderen Ländern Untergangsarien und Szenarien täglich zu produzieren. Der unbequeme Friedrich Merz, aus meiner Sicht leider nicht in der neuen Regierung vertreten, fragt zu Recht, kann man das alles, was ich gerade versucht habe zu schildern, einem politikkritischen Volk in einer Wahl überhaupt noch vermitteln? Oder sind gerade die Deutschen mittlerweile so ängstlich und so zaudernd, so wenig einsichtsfähig, dass das alles nicht mehr geht? Haben die Deutschen in der Zwischenzeit von der Freiheit und ihren Chancen so viel Angst, dass jede politische Partei gut beraten ist, Wahlkämpfe nur noch nach Gefälligkeiten und Medienperformance auszurichten? Wenn man an die Bundestagswahl zurückdenkt, muss man sagen, es scheint so zu sein. Das Ergebnis war bei aller berechtigten Sorge vor sozialer Kälte, dass offensichtlich die Deutschen von der Wiege bis zur Bahre sozial gepampert werden wollen. Übrigens... deutliche Aussprache zugefahren. Ah, ja. Werden wollen. Übrigens, ich muss eine Zwischenbemerkung machen, und zwar einfach deshalb, weil ich gestern Abend beim Schriesheimer Weinfest neben und mit Herrn Kirchhoff zusammensaß. Perfide, ich sage das und ich sage es auch, ich sage meine Sache, perfide, wie ein Mann wie Professor Kirchhoff fertig gemacht wurde und die Politik und die öffentliche Meinung zugelassen hat. Perfidesten war, wie die Politik, die sich vorher hinter ihm geklemmt hat, mit ihm angegeben hat, sich von ihm verabschiedet hat, als die Luft etwas eisiger und schwieriger wurde. Sowas muss man deutlich sagen, sowas darf in Deutschland auch nicht möglich sein. Meine Damen und Herren, der Bundestagswahlausgang hat überdeutlich gezeigt, dass die Deutschen in der kuscheligen Ecke der geborgenen Staatsabhängigkeit bleiben wollen. Und selbst der Preis der Bevormundung ist ihm nicht zu hoch. In seiner Schrift Die Zukunft einer Illusion widmet sich schon Sigmund Freud den Schwächen und Wünschen des Menschen nach einem behaglichen gemachten Nest, in dem für ihn gesorgt, seinem Schutzbedürfnis entsprochen und so seine eigene, jedenfalls von den Menschen gesehene eigene Hilflosigkeit erträglich wird. Bundespräsident A.D. Herzog hat in seiner Rückrede von den Eliten, wie Helmut Schmidt zu Recht bemerkt hat, leider nicht gesehen und vor allem nicht erwidert, zu Recht kritisiert, von der Erstarrung gesprochen unserer Gesellschaft, vom Verlust wirtschaftlicher Dynamik und hat das alles kritisiert. Er sprach zum Schluss von mentaler Depression. Das ist höchst gefährlich, denn zu leicht verführt Angst vor dem Neuen, zu dem Reflex, alles Bestehende erhalten zu wollen und eine von Ängsten, Vorsicht, Bedenklichkeit geprägt, Gesellschaft und unfähig zu Reformen, zur Gestaltung in Zukunft. Angst lähmt nämlich den Erfindungsgeist, den Mut zur Selbstständigkeit, die Hoffnung, mit den Problemen fertig zu werden. Und es ist schon interessant, und ich erlebe das immer wieder, ich bin auch im Beirat einer nicht ganz unbekannten internationalen Bank in London, was ich da erlebe, nicht umsonst, ist das deutsche Wort Angst Symbol deutscher Befindlichkeit im Sprachschatz der Amerikaner und der Franzosen geworden. Das Wort Angst ist Symbol des Sprachschatzes der Amerikaner und der Franzosen. kommt nicht von Gott, sondern das kommt von uns. Ja, es fehlt uns der Schwung, es fehlt uns der Mut, Risiken einzugehen. Verdammt nochmal, warum wird in Deutschland immer das Risiko vor der Chance gesehen? Warum leisten wir uns alle den Luxus, so zu tun, als ob wir verdammt viel Zeit hätten? Wir haben keine Zeit. Wir haben keine Zeit. Es fällt mir bei meiner Arbeit, vorher angesprochen worden als Vorsitzender der neu gegründeten Deutschen Telekom Stiftung, überaus deutlich beim Thema Bildung auf. Herr Scholl kann da in besonderer Weise mitreden. Hier liegen wir im Vergleich zu den anderen 12 großen Industrieländern wahnsinnig weit hinten. Das ergibt jetzt eine Studie, die wir zusammen im BDI über das DEW haben erarbeiten lassen, die wir am 7.12. in Berlin vorstellen werden. Da wird einiges übergehen in den Augen und einiges hochkommen, wie Deutschland tatsächlich dasteht. Ich bin kein Miesmacher, ich bin das Gegenteil. Ich versuche zu zeigen, dass wir nach vorne müssen und dass wir es können. Bildung muss in einem rohstoffarmen Land das Megathema sein. Da vor allem brauchen wir eine neue Anpassung. Da wird das Thema Bildung sträflich vernachlässigt. Das kommt überhaupt nur vor im Rahmen der Föderalismusreform und sonst wird quasi auf diesem Sektor, wenn man von den Elite-Universitäten bei anderen Dingen absehen, praktisch zum Thema Bildung nichts gesagt. Ich war gerade 8 Tage in Finnland, dann haben wir das angesehen. Die waren nicht umsonst vor 10 Jahren, als sie ein bisschen mit meiner Hilfe aufgenommen worden sind in die Europäische Union, die Hinterwäldler. Die hatten ein bisschen Nokia, ein bisschen Wald. Heute sind sie an der Nummer 1 und zwar einfach deshalb, weil sie das Thema Bildung als Megathema hochgeschoben haben. Das fehlt in Deutschland. Ganz entscheidend. Ja, da rufe ich wieder meinen liberalen Freund zu, hier gerade an Herrn Westerwelle, Herrn Gerhard Briefschli, ich sage, Kinder, ihr müsst auf das Thema Bildung losgehen. Bildung ist ein klassisches liberales Thema. Das gilt übrigens genauso für die Gen- und Biotechnik, wo ein richtig globales Rennen begonnen hat. Ich bin stolz drauf. Die Liberalen beginnen sich zu Recht bei einer Anerkennung der Sorgen und Ängste vieler Menschen, für die ich allergrößtes Verständnis habe, auch persönlich unmissverständlich, zu einer Forschung an und mit humanen embryonalen Stammzellen und einer Forschung, die das therapeutische Gehirn zum Gegenstand und Ziel hat. Ohne eine Änderung der deutschen Stammzellengesetzgebung, das bin ich auch als alter Justizminister tief davon überzeugt, und des Embryonenschutzgesetzes wird eine große Chance für unser Land und für Tausende von Kranken vergeben. Wahr sein, dass die Embryonenforschung hierzulande gerade von den radikalen Abtreibungsbefürwortern als inhuman verurteilt wird. Das sind die Fakten. Das muss man sich mal vorstellen. Leider ist es so, die anderen machen die Experimente und wir sind eines Teils sehr gut, aber anderen Teils eben nicht. Wir sind für die Ethik zuständig. Die anderen machen die Experimente, wir sind für die Ethik zuständig. An uralten Embryonen aus Israel müssen unsere Brüstles und Fachleute forschen. Deutschland verlassen. Hier muss doch für die Liberalen genau das gelten, was Thomas Dehler wie folgt formuliert hat. Das ist hier schon mal bei so einer Verleihung gesagt worden. Wir wollen die Freiheit ganz, wir wollen sie überall. Wir wollen die wirtschaftliche Freiheit, die kulturelle, die Freiheit im Inneren, nach außen. Es gibt nicht einzelne Freiheiten, keine unter- und abgeteilten, sondern nur eine ganze Freiheit. Roman Herzog drückt es so aus. Wir müssen vor allem unsere Jugend auf die Freiheit vorbereiten, sie fähig machen, mit ihr umzugehen. Herzog ermutigt zur Selbstverantwortung, damit junge Menschen Freiheit als Gewinn und nicht als Last empfinden. Freiheit ist Schwung für Dynamik und Veränderung. Und wenn uns das gelingen sollte, es durchzubringen, das zu vermitteln, haben wir den Schlüssel für die Zukunft, wie ich meine, in der Hand. Aber man muss eben immer wieder jetzt auch den Satz sagen, leider sind Gleichheit und soziale Gerechtigkeit für die Deutschen immer noch höhere Güter als die Freiheit. Das ist so. Es hat keinen Sinn, das zu leugnen. Meine Damen und Herren, auch in anderer, nicht weniger wichtiger Beziehung hat Reinhold Mayer in einer Zeit, in der Flachwurzeligkeit, Oberflächlichkeit, Beliebigkeit und ich sage es mit großem Nachdruck, zirzensische Fähigkeiten in der Politik wichtiger geworden sind als Substanz, den Politikern etwas Beachtenswertes ins Stammbuch geschrieben. Noch bei der baden-württembergischen Landtagswahl im Frühjahr 68, liebe Frau Meyer, also im Alter von fast 80 Jahren, erklomm Ihr Vater, das habe ich nachgelesen und überprüft, ca. 20 Mal mit ein paar Schnaufern, wie es so schön in den Memoiren steht, das Rednerpult und erzählte, was er von der Demokratie hält. Wörtlich. Meyer, es mag einer noch so hoch gestiegen sein, er darf nicht vergessen, woher er selbst gekommen ist. Keiner soll sich über seine Mitbürger erheben, alle miteinander im Remstal, auf dem Schurwald, in den Bergen, im Wieslauchtal, im Welzheimer Wald, lehnen geschraubtes Gehabe ab. Sie wollen keine Leisetreter, keine Fraktionspuppen, keine Löwen der politischen Salons. Sie wollen Volksmänner mit einem Standpunkt. Sie wollen Ja oder Nein und kein Rumgeschwätz. Das bringt mich, auch weil Herr Goldes vorher so nett und deutlich gesagt hat, bringt mich dazu, doch etwas zu sagen, was ich eigentlich verschlucken wollte. Aber was natürlich auch jetzt eingehört in den bald kommenden Wahlkampf. Reinhold Meyer war ja ein mächtiger Wahlkämpfer. Und er hat im Remstal immer wieder Wahlkampf gemacht mit folgendem Spruch: Was hängt ihr Arschlöcher in der Weimarer Zeit für einen Scheiß wählen? Da kennt ihr jetzt auch FDP-Wähler. Das inkriminierte Wort ist ja sozusagen in schwäbischen Hochsprache. Es ist verfeinert durch richterliche Urteile, Amtsgericht und Eschenburg und andere hochpolitische Schwaben haben eben einfach deutlich gemacht, und ich finde, es ist auch richtig, dass man das durchaus auch sagen kann, wir haben da nun mal ein besonderes Verhältnis zu einer derben, aber ausdrucksstarken Sprache, manchmal wird nicht mit einem Wort alles gesagt. Auch nicht vergessen werden sollte das Spektakulum besonderer Art. Die jahrzehntelange Fehde Reinhold Meyers mit Konrad Adenauer in dem Duell der beiden alten Füchse, die sich gegenseitig umschlichen, immer bereit zuzuschnappen, wenn sich der eine eine Böse gab, lag mal der Schwabe, mal der Rheinländer vorne, Frau Meyer. Das zeigt auch der Telegrammwechsel vom September 1957. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, ratete Reinhold Meyer nach Bonn. Nach Zeitungsmeldungen haben Sie als frommer Katholik der von den Düsseldorfern, das waren damals die Jungtürken, irregeleiteten FDP einige Jahre Fegefeuer gewünscht. Als guter Protestant wünsche ich Ihnen, dass es noch reicht, Ihre Sünden wieder die Demokratie im Diesseits abzubüßen. Das ist nämlich ein nicht minder frommer Wunsch, denn dann wäre Ihnen ein sehr, sehr langes Leben beschieden. Ihr sehr ergebener Reinhold Meyer. Sehr geehrter Herr Ministerpräsident, ich bekomme Ihr Telegramm vom 27. September. Ich danke Ihnen für Ihre Güte. Ich möchte aber hinzufügen, dass das deutsche Wort Fegefeuer eigentlich kein gutes Wort ist. Es handelt sich vielmehr um ein Purgatorium, um einen Aufenthalt, der nicht von Qualen beeinträchtigt sein muss, aber die Möglichkeit zur Einkehr bietet Ihr sehr ergebener Adenauer. Das klang schon viel versöhnlicher als die im Zorn hingeworfene Bemerkung Adenauers zu einem Stuttgarter Journalisten damals. Der Württemberger sind gefährliche Leute und der gefährlichste von allen ist Reinhold Meyer. Wie tief die Auseinandersetzung bei Reinhold Meyer saß, zeigt sich in einer köstlichen Begebenheit, die mir mein Freund Höbig zugespielt hat aus der Stuttgardia, der er selber auch angehört. 1958 verlor Reinhold Meyer auf dem Studentenhaus der Stuttgardia in Tübingen in seinem sage und schreibe 102. Semester einen Bierjungen, den er selber herausgefordert hatte, gegen einen jungen Fuchs Und zwar nicht deshalb, weil er etwa im Trinken zu langsam war. Nein, er war schon in seiner aktiven Studentenzeit ein gefürchteter Schluckspecht, der vor allem eine Eigenschaft hatte, die sehr beehrt war bei Studentenverbindungen, das weiß ich selber. Er konnte nämlich schlucken. Er konnte sein Bierglas leeren, ohne zu schlucken. Das war sozusagen die größte Leistung, die es überhaupt gab. Also der Reinhold Meyer war bei den Bierjungen, obwohl man da einen besonders tüchtigen, sauftüchtigen Jungen da erkannt hat, war er... Er ist auch unterlegen, er hat aber verloren, aus ganz anderem Grund. Er hat verloren, weil ihm das vereinbarte Stichwort, das dem Leeren des Bierglases folgen sollte, das ja immer bewusst eingeführt wird, zu spät überlegt. Dieses Stichwort war wahnsinnig gut gewählt und lautete beziehungsreich Konrad Adenauer. Meine Damen und Herren, bleibt zum Schluss die alles versöhnende, bisher zu kurz gekommene, aber ganz wichtige Liebe Reinhold Meyers zum Remstäler Wein, wo ich durchaus auch zu mir Verbindungen sehe. Der Remstäler Wein, der bekanntlich die Zunge löst und Theodor Heuss zu der Bemerkung veranlasste, vor 11 Uhr nachts bin ich als Redner besser, nach 11 Uhr der Reinhold. Man kann sich vorstellen, warum. Sebastian Blau, alias Professor Eberle, Herausgeber der Stuttgarter Zeitung, hat in 6 Strophen zum 70. Geburtstag des Altministerpräsidenten im goldenen Weinjahr 1959 vortrefflich die Assoziation beschrieben, die der Name Reinhold Meyer bei seinen Landsleuten geweckt hat. Überschrieben, guter Jahrgang. Das ist ein Herbst, das wird ein Wein, in den Mögen hold und rein. Das Bode Kverderle kräftig herb, die Säure schützt vor dem Verderb, so ist der Mann, so soll der Wein, wenn er sich ausgetobt hat, sein. Mit der Medaille, die an Reinhold Meyer erinnern soll, ausgezeichnet zu werden, ist für mich auch übrigens in diesem Zusammenhang eine Ehre. Und dann sage ich ganz zum Schluss, ich freue mich jetzt eigentlich auch saumäßig drüber. Vielen Dank.